HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Der einzige strafrechtliche Verstoß, der vorliegt, ist diese geheimdienstlich inszenierte Lockfalle mit illegalen Aufzeichnungen, wo man 2 Jahre zugewartet hat, um diese dann in Folge auch zu zünden. Und ja, das war ein gezieltes politisches Attentat.
Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug.
Ist ein relativ schlaues Tier und ist lieber nachtaktiv. Dementsprechend bietet die Fallenjagd dann eine ganz andere Möglichkeit. Man kann also die Falle stellen und kann sagen, so, ich muss nicht unbedingt vor Ort sein.
Nee, ich kann noch eine Spekulation in die Runde werfen. Im Moment wird spekuliert, ob es möglicherweise das Zentrum für politische Schönheit, die Aktivistengruppe aus Deutschland sein könnte. Da gibt es Hinweise, die haben das jetzt aber dementiert.
Wir haben uns auf 4 Aussagen beschränkt, von denen wir überzeugt sind, dass sie von hohem öffentlichem Interesse sind, dass sie eben eine Bereitschaft des jetzt ja zurückgetretenen Vizekanzlers offenbaren, die entscheidend ist, auch wenn Wähler ihn möglicherweise wieder wählen wollen, weil es dann einfach zur Kenntnis gehört, zu was dieser Politiker bereit wäre.
Jetzt muss getan werden, was notwendig ist, um das Vertrauen wiederherzustellen. Going to
Ibiza. Die Party ist vorbei. Die Falle ist zugeschnappt. Der österreichische Vizekanzler Strache und der FPÖ-Fraktionsvorsitzende Gudenus sind erwischt worden. Sie sind mittlerweile zurückgetreten. In Österreich wird es Neuwahlen geben. Ein Video zeigt die beiden auf Ibiza, wie sie der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen illegale Geschäfte anbieten, von zweifelhafter Parteispendenpraxis berichten und schmutzige Geschichten über politische Mitbewerber verbreiten. Viele Fragen sind noch offen. Wer hat die Grube gegraben? Mit welcher Absicht und von wem wurde die Falle gestellt? Der politische Gegner oder kriminelle Netzwerke, wie Strache nahelegen will? Stecken Geheimdienste oder Journalisten dahinter? Die Erwischten präsentieren sich als Opfer finsterer Mächte. Fallen auslegen ist allerdings keineswegs Kriminellen vorbehalten. Kein Jäger, kein Geheimdienst kommt ohne aus. Aber was macht man mit dem Fang? Was rechtfertigt, ihn in aller Öffentlichkeit zu präsentieren? Immerhin hat das in diesem Fall zum Auseinanderbrechen der österreichischen Regierung geführt. Wer den anderen diese Grube gegraben hat und möglicherweise in der Folge dieses Skandals selbst noch hineinfallen wird, darauf dürfen wir gespannt sein. Der FPÖ-Innenminister ist mittlerweile auch aus der Regierung herausgeworfen worden, woraufhin alle verbliebenen FPÖ-Minister wie angedroht zurückgetreten sind. Für Montag ist ein Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz angekündigt. Regierungskrise, vielleicht Staatskrise, und alles hat angefangen mit einer Falle. Vorsicht, Falle, ein Blick in die Grube haben wir deswegen getitelt und fangen, bevor wir nach Österreich und in die Grube schauen, bei der Falle an, bei der, mit der man Tiere fangen kann. Eckhard Fuhr, Journalist, Buchautor und Jäger. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Was macht denn eine gute Tierfalle aus?
Na, eine gute Tierfalle macht aus, dass sie mit einem guten Köder bestückt ist, der das Tier, was man fangen will, oder die Tierart, die man fangen will, anlockt, dass sie nachher technisch sicher funktioniert. Das heißt, entweder zuschnappt, eine Kastenfalle zuschnappt, sodass das Tier nicht mehr entweichen kann, oder was es auch gibt, eine Totschlagfalle funktioniert, dass das Tier sofort getötet wird.
Was kann denn so ein Köder sein? An welches Grundbedürfnis muss man da appellieren des Tieres?
Naja gut, also Tiere sind ja mit 2 wesentlichen Bedürfnissen unterwegs. Das eine ist fressen und das andere ist sich fortpflanzen. Und fangen wir mal bei dem Fressen an, da muss man eben Köder auslegen, die über weite Strecken hin zu riechen sind, etwa von einem Fuchs. Das kann ein alter Fisch sein, das kann das kann Katzenfutter sein, was auch immer. Es können auch zum Beispiel bei Waschbären Süßigkeiten sein. Und das zweite Bedürfnis, das ist die Fortpflanzung. Da geht es dann darum, Geschlechtspartner vorzuspiegeln. Das hat aber nun mit der klassischen Fallenjagd, also wo eine technisch eine Falle gestellt wird, nicht direkt zu tun, sondern da sind wir schon im Bereich der Lockjagd. Also wenn Sie in der Brunft einen Hirschruf nachahmen und dann an den Ästen rütteln und gegen Baumstämme schlagen, sodass der Platzhirsch glaubt, da ist ein Nebenbuhler im Anmarsch, dann wird dieser Testosteron geflutete Hirsch sein Rudel und seinen Platz verteidigen und ist relativ leicht zu überlisten. Also sozusagen vom Liebestrang überwältigte Männer sind leichte Opfer für Fallenjäger.
Das ist ja nicht nur bei den Tieren so, das mit dem Hunger oder Angebot zum Essen, das ist vielleicht bei den Menschen dann eher das Geld, was irgendwo lockt. Ja. Ist es denn des Jägers eigentlich unwürdig, eine Falle aufzustellen? Man könnte ja auch sagen, ich stelle die Falle nur dann, oder ja, weil ich vielleicht so blöd bin, das Tier anders zu erleben.
Ja, ja. Also die Fallenjagd ist erstens mal sehr vielfältig, sie ist aber zweitens auch innerhalb von Jägerkreisen ziemlich umstritten. Meine persönliche Meinung ist, dass sie nur in bestimmten Situationen gerechtfertigt ist. Also zum Beispiel, wenn man Tierbestände reduzieren muss, etwa jetzt Wildschweine wegen der Bedrohung durch die afrikanische Schweinepest und das mit der Schusswaffe, weil es zu nah an Siedlungen zum Beispiel stattfindet, zu gefährlich ist. Dann kann man in großen Saufängen ganze Wildschweinrotten einfangen. Oder
die werden dann aber trotzdem getötet?
Die werden trotzdem getötet. Das hat ja keinen Zweck, wenn ich Seuchenprävention betreiben will, die Tiere woanders wieder freizulassen. Eine andere Möglichkeit oder eine andere Begründung für Fallenjagd ist, bestimmte Naturschutzziele in bestimmten Gebieten, etwa auch um Bodenbrüter zu schützen, Vögel also, dann kann das nötig sein, Raubwild wie Füchse oder Dachse dort wegzufangen. Aber insgesamt nun so eine Art allgemeinen Fallenkrieg gegen Raubwild, also gegen Füchse, Marder, Dachse und sonst was zu eröffnen, das halte ich für nicht gerechtfertigt.
Also die Falle reicht nicht, um das Böse auf Dauer zu erledigen?
Nein, es geht ja auch nicht um das Böse. Die sind ja nicht böse. Tiere sind per se nicht böse, sondern sie sind so, wie sie sind. Und manchmal allerdings stören sie menschliche Zwecke, so muss man es ganz nüchtern sagen, und dann muss man sich irgendwie dazu verhalten. Und da kann dann das Einfangen der Tiere in Fallen eine Möglichkeit sein.
Der Vorteil einer Falle kann ja sein, wenn man nicht direkt in die Auseinandersetzung geht, also als Jäger nicht dem Tier zu nahe kommen möchte, dann ist man ja selbst auch nicht bedroht. Man muss nicht daneben stehen, man wird nicht erwischt, also hat die Falle schon so ein, sagen wir, eher so eine Distanzkomponente.
Ja, also man ist zunächst einmal, es sind ja zwei Schritte. Also zunächst einmal ist man als der Jäger anonymisiert. Also man taucht nicht auf, sondern man hält sich abseits. Also das Geschehen ist zunächst einmal nur ein Geschehen, das das Tier und die Falle betrifft. Aber dann muss das Tier ja irgendwann aus der Falle herausgeholt werden und dann auch gegebenenfalls getötet werden. Und das geschieht ja dann auf sehr kurze Distanz. Das heißt, dann ist plötzlich eine ganz direkte Konfrontation zwischen dem Jäger und seiner Beute da, die so direkt gar nicht ist, wenn ich zum Beispiel auf dem Hochsitz sitze und dann aus größerer Entfernung einen Fuchs erlege.
So kann die Falle am Ende dann doch mehr Stress bedeuten.
Die Falle kann am Ende mehr Stress bedeuten, weil man dem gefangenen Tier Auge in Auge auf ganz intimer Nähe gegenübersteht, ja.
Wofür Fallen gut sind und worauf man achten muss beim Fallenstellen, man muss eine Menge wissen über das Ziel, was man da in die Falle locken will, das ist deutlich geworden bei Eckart Fuhr, Journalist, Buchautor und Jäger. Vielen Dank. Wer eine Falle auslegt, will natürlich, dass das Zielobjekt hineintritt, dann schnappt die Falle zu. Bei der Lebendfalle kann man dann zum Beispiel die störende Ratte möglichst weit wegbringen, damit sie keinen Schaden mehr anrichten kann. Manche Tiere werden aber auch in die Falle gelockt, um für immer erledigt zu sein. Vorsicht Falle, ein Blick in die Grube, der Tag in HR2 Kultur. Wer die Grube für die österreichische FPÖ gegraben hat, ist noch immer unklar. Schauen wir mal, wer jetzt alles drinnen liegt. Der geschasste Minister und Vize Vizekanzler Heinz-Christian Strache ist tief unten zu sehen, fühlt sich als Opfer der Machenschaften von finsteren Mächten und kämpft sich heraus, um seine Unschuld zu beweisen. Derweil skandieren seine FPÖ-Parteikollegen aus dem Erdloch mit Blick auf die Neuwahlen jetzt erst recht. Und Kanzler Kurz steht mit dem ÖVP-Rest seiner Regierung am Grubenrand, wo das Gelände gefährlich bröselt. Nadja Armbrust über die Lage in und um die österreichische Regierungsgrube, wo nichts mehr ist wie vor ein paar Tagen noch.
Volker Höferl, grüß Gott. Ich bin unter dieser Mobilnummer nicht mehr erreichbar. Warum? Das fragen Sie bitte Sebastian Kurz. Dankeschön und auf Wiederhören.
Für den Pressesprecher des österreichischen Verkehrsministeriums, das bis zuletzt unter der Leitung von Norbert Hofer von der FPÖ gewesen ist, steht der Verantwortliche fest. Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er könnte sein Kanzleramt verlieren und Österreich damit seine politische Stabilität. Entscheiden wird sich das am nächsten Montag, wenn die Parteien auf einer Sondersitzung im Nationalrat über den Misstrauensantrag gegen den Kanzler abstimmen. Der Misstrauensantrag kommt von einer kleinen Oppositionspartei, der Partei Jetzt Liste Pilz. Sollte Kurz den Misstrauensantrag nicht überstehen, müsste er zurücktreten. Nach dem Bruch mit der FPÖ besitzt Sebastian Kurz keine parlamentarische Mehrheit mehr. Er ist auf das Vertrauen der Oppositionsparteien angewiesen. Unterstützung bekommen wird er wohl von den Neos, sagt Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger.
Ich weiß, ich bin nicht notwendig für die Mehrheit dafür, aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, ein Misstrauensantrag jetzt in dieser Situation, in der die Menschen verunsichert sind und sich eigentlich fragen, wie es weitergeht und wir dringend Stabilität brauchen gegen die Regierung und gegen den Kanzler, halte ich nicht für das richtige Signal und wir werden das nicht mittragen.
Alles hängt nun von den Parteien ab, die noch unentschlossen sind. Die SPÖ und die FPÖ. Die Partei, der Kanzler Kurz kürzlich selbst das Vertrauen entzogen hat. Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer äußert sich dazu am Mittag.
Wir schauen einmal, ob ein derartiger Antrag eingebracht wird von einer der bisherigen Oppositionsparteien. Und dann wird der Club der FPÖ entscheiden, in Absprache mit der Parteiführung, ob man zustimmt oder nicht.
Am Nachmittag trafen sich nun Bundeskanzler Kurz und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Neben dem Misstrauensvotum gegen Kurz drängt auch die Frage, wie es mit der Regierung weitergehen wird. Heißt, wer auf die frei gewordenen Ministerstellen der FPÖ kommen soll, bis im Herbst neu gewählt wird. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Bitte Sebastian Kurz um Entlassung von Innenminister Herbert Kickl angenommen. Damit steht fest, dass die FPÖ-Minister gehen werden. Für den Bundespräsidenten ist nun klar:
Um das Vertrauen in die Politik wieder aufzubauen, ist es selbstverständlich, dass diese Ministerämter nur von untadeligen Expertinnen und Experten besetzt werden. Insbesondere für das Innenressort, aber auch für alle anderen Ressorts gilt, dass die vorzuschlagenden Personen fachlich über die Parteigrenzen hinweg anerkannt und integer sein müssen.
Bundeskanzler Kurz werde deshalb
das eher baldigst und rasch erledigen und werde daher dem Bundespräsidenten auch hier spätestens heute noch die entsprechenden Vorschläge übermitteln.
Van der Bellen werde anschließend mit jedem der Vorgeschlagenen sprechen. Der Verlust der Mehrheit von Bundeskanzler Kurz könnte sogar mit den einberufenen Experten zum Problem werden, weiß auch der Politologe Peter Filzmaier.
Aber wer garantiert dieser Regierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, aus Beamten oder Experten, dass nicht auch gegen sie ein Misstrauensantrag oder gegen einzelne Minister Erfolg hat? Das ist eben das unbekannte Gelände und die unbekannten Gewässer.
Noch sind das jedoch alles Spekulationen. Der Bundespräsident sagte auf Anfrage, er gehe davon aus, dass die Übergangsregierung bis zur Nationalratswahl halten werde. Über eine Regierung ohne Sebastian Kurz, also einen Plan B, denke er noch gar nicht nach. Van der Bellen appellierte an die anderen Parteien, in Ruhe zusammenzuarbeiten.
Nadja Armbrust über den Stand heute Nachmittag in Wien. Seit am Freitag durch Spiegel und Süddeutsche Zeitung ein Video aus dem Jahr 2017 veröffentlicht wurde, schwankt die österreichische Regierung. Möglicherweise illegale Parteispenden an die FPÖ werden darin thematisiert und Strache stellt einer angeblichen russischen Oligarchennichte bei dem heimlich gefilmten Treffen auf Ibiza öffentliche Aufträge in Aussicht, falls sie der FPÖ zum Erfolg bei den Nationalratswahlen 2017 verhelfen sollte. Wolfgang Krach, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, habe ich vor der Sendung gefragt, haben Sie geahnt, was das Video auslösen würde, als Sie es veröffentlicht haben?
Nein, in dieser Dimension habe ich und haben wir das nicht geahnt. Mir war klar, dass es schwierig sein wird, für Herrn Strache und Herrn Gudenus in ihren Ämtern zu bleiben, wenn dieses Video bekannt wird. Aber dass innerhalb von 24 Stunden praktisch eine ganze Regierung ins Wanken kommt und jetzt faktisch zerbrochen ist innerhalb weniger Tage, das übersteigt selbst mein Vorstellungsvermögen.
Fühlen Sie sich durch die Entwicklung bestätigt oder setzen Sie jetzt eher ein Fragezeichen hinter die Veröffentlichung?
Nein, also die Veröffentlichung war so oder so richtig, egal ob sie politische Konsequenzen überhaupt gehabt hätte oder ob sie die jetzt hat, die sie hat. Ich glaube, die Konsequenz der Veröffentlichung ist unabhängig davon, ob die Veröffentlichung selbst richtig war.
In der Heftigkeit war es vielleicht nicht vorherzusehen, aber dass es Folgen haben wird, das ist ja klar gewesen, sicher auch Ihnen. Wie haben Sie denn abgewogen im Vorfeld?
Gut, abgewogen haben wir natürlich vor allem die Frage, ob wir dieses Video zeigen und wenn ja, welche Ausschnitte wir aus diesem Video zeigen. Das ist ja ein Video, das insgesamt über mehr als 6 Stunden geht. Und dieses Video ist ja heimlich aufgenommen. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt, als wir es uns angesehen haben und als wir es bekommen hatten. Also zunächst mal ist es ein heimlich aufgenommenes Video aus der Privatsphäre dieser Personen, wo man dann überlegen muss, kann man das zeigen, darf man es zeigen?
Ist ja nach deutschem Recht so nicht erlaubt, das aufzunehmen.
Man muss unterscheiden zwischen dem Aufnehmen und dem Veröffentlichen. Die Aufnahme als solche ist nicht zulässig, das ist unstrittig aus meiner Sicht. Die Veröffentlichung ist aber eine andere Frage. Und wenn man sich anschaut, auf der einen Seite, es geht um die private Situation dieser Leute, aber das, was gesprochen wird in diesem Video, ist natürlich überhaupt nicht privat, sondern was gesprochen wird, ist von hohem, überragendem öffentlichen Interesse und es geht hier um einen politisch relevanten Vorgang. Es geht, wenn man das versucht, neben allen anderen Komplexen, geht es ja im Wesentlichen um 3 Dinge. Der eine Komplex ist Parteispenden. Das heißt, das Video zeigt, dass der Vorsitzende einer Regierungspartei und der dann bis vor wenigen Tagen auch Vizekanzler gewesen ist, in Österreich, Herr Strache, bereit gewesen wäre, Geld aus Russland anzunehmen zur Finanzierung seiner Partei, dass dieses Geld zweitens vermutlich Schwarzgeld gewesen wäre und dass er drittens bereit gewesen wäre, dieses Geld anzunehmen, vorbei an Recht und Gesetz in Österreich, an den Meldepflichten im Rechnungshof gegenüber. Das ist der eine Komplex. Der zweite Komplex ist, dass Herr Strache bereit gewesen wäre, für die Entgegennahme von Geld und von Unterstützung durch diese vermeintliche russische Oligarchin politische Gegenleistungen zu gewähren. Also geht es hier um die Frage der Käuflichkeit eines Spitzenpolitikers und der Käuflichkeit von Politik. Und das dritte ist das Demokratieverständnis, das Herr Strache hier offenbart, nämlich mit Bezug auf die Freiheit und Unabhängigkeit der Presse. Er sagt hier, wir machen bei der Kronenzeitung, wenn die vermeintliche Oligarchennichte die übernommen hat eines Tages, wir machen zack, 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 schmeißen da Leute raus, setzen neue Leute ein und dann unterstützt uns diese wichtigste Zeitung in Österreich, nämlich die Kronenzeitung, in unserem Wahlkampf. Das ist ein Verständnis von Pressefreiheit, von einer demokratischen Verfasstheit, das natürlich abenteuerlich ist. Mhm. Und wenn man das zusammennimmt, dann muss man einfach abwägen zwischen der Privatsphäre, dem Schutz der Privatsphäre auf der einen Seite, und dem zweiten, nämlich dem hohen öffentlichen Interesse, dass es daran gibt, dass die Leute, die Herrn Strache gewählt haben oder auch die ihn nicht gewählt haben, wissen müssen, was dieser Mann denkt und zu was er bereit wäre.
Und dieses öffentliche Interesse rechtfertigt die Veröffentlichung, rechtfertigt es auch diesen Zeitpunkt kurz vor der Europawahl?
Ja, das rechtfertigt den Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist ja nicht von uns bestimmt, sondern er ist bestimmt von denjenigen letztlich, die uns dieses Video gegeben haben. Also wir haben dieses Video vor etwas mehr als einer Woche bekommen, haben dann alles getan, es so schnell wie möglich zu verifizieren, zu prüfen, ob es echt ist. Nachdem für uns klar war, dass es echt ist, haben wir Herrn Strache und Herrn Gudenus damit konfrontiert, mit dem Inhalt, und dann haben wir es so schnell wie möglich veröffentlicht. Wenn wir es nicht veröffentlicht hätten zu dem Zeitpunkt, wenn wir gewartet hätten, bis nach der Europawahl zum Beispiel, dann hätte man uns aus meiner Sicht mit guten Gründen vorhalten können, warum habt ihr es zurückgehalten? Wir haben es zum schnellstmöglichen Zeitpunkt gemacht, nachdem wir uns klar war, dieses Video ist echt und nachdem wir unsere Recherchen dazu abgeschlossen haben.
Jetzt ist unter anderem der Geheimdienstexperte und Ex-BND-Chef Hanning der Meinung, sie sollten die Quellen preisgeben. Sie wollen aber die Informanten schützen. Ist das nicht für Sie selbst auch interessant zu wissen, wer der Urheber dieses Videos ist?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich bei solchen Recherchen unsere Quellen immer schützen. Der Schutz der Quelle ist das Wichtigste, was wir machen müssen in diesem Zusammenhang. Wenn wir dies nicht tun würden, dann könnten wir diese Form von investigativem Journalismus nicht machen, weil dann jede Quelle Angst haben müsste, aufzufliegen. Und ich finde es besonders charmant, wenn der ehemalige BND-Chef Hanning, der ja in seiner Funktion als BND-Präsident genug Quellen hatte, die den BND beliefert haben, und der niemals öffentlich eine Quelle bekannt gegeben hätte, wenn der jetzt sagt, aber die Journalisten müssen Quellen bekannt geben, das finde ich schon sehr lustig.
Aber es ist für Sie ja wiederum, Herr Krach, schon interessant zu wissen, wer dahinter steckt, weil Sie ja auch aufpassen müssen, dass Sie als Medien, auch als Zeitung, als Süddeutsche Zeitung nicht benutzt werden.
Ich glaube, dass wir Journalisten und Medien insgesamt immer wieder benutzt werden. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es so ist. Wir können uns in dem Sinn gar nicht dagegen wehren. Jeder Politiker, der uns zu einem Hintergrundgespräch einlädt und uns irgendwelche Informationen gibt, macht das natürlich mit einem bestimmten Interesse und um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und auch in dem Sinn werden wir benutzt. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist einfach, dass wir klären müssen, ist das, was uns gegeben wird, was uns gesagt wird, trifft das zu? Stimmt es? Wir müssen es verifizieren und dann veröffentlichen. Aber dass wir als Medien instrumentalisiert werden, mit bestimmten Informationen versorgt werden von einer Regierung, von einer Opposition, von Leuten aus der Wirtschaft oder auch von hier, von Leuten, die wir vielleicht gar nicht kennen, das ist in unserem Geschäft Alltag.
Aber trotzdem aufpassen, oder?
Das ist ja klar. Das Wichtige ist natürlich, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir benutzt werden können oder benutzt werden und dass wir vor allem klären, ist diese Information, die uns gegeben wird, richtig? Wie hat man die einzuordnen? Wie müssen wir die verifizieren? Gibt es Gegeninformationen dazu? Das ist unsere journalistische Verpflichtung. Aber dass uns jemand eine Information gibt mit einer bestimmten Absicht, das ist normal.
Jetzt wurde ja dieses Video nur möglich, weil Herrn Gudenus und Herrn Strache eine Falle gestellt wurde. Braucht es solche Fallen, um die Politik zu kontrollieren?
Nein, ich glaube nicht, dass es generell Fallen braucht, um Politik zu kontrollieren. Dieser Fall ist ja ein Ausnahmefall. Ohne diese Falle wäre möglicherweise die Geschichte niemals ans Licht gekommen oder wäre das wahre Denken von Herrn Strache nie ans Licht gekommen. Aber generell bin ich nicht der Meinung, dass es Fallen braucht, um Politik zu kontrollieren.
Das geht auch anders?
Ja, es geht auch anders, aber manche Dinge erfährt man trotzdem nicht anders. Also in diesem Fall glaube ich, dass das nur durch diese Falle in Anführungszeichen das wahre Denken und Wesen von Herrn Strache bekannt geworden ist. Aber natürlich lebt die Kontrolle von Politik nicht dadurch, dass man Politikern Fallen stellt.
Wolfgang Krach, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, vielen Dank. Vorsicht, Falle, ein Blick in die Grube, HR2 Kultur, der Tag. Und jetzt lassen wir einen Österreicher zu Wort kommen, den österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard. Als Kind lebte er unter anderem in Wien und in Salzburg, was nicht heißt, dass er diese Städte schwärmerisch liebte. Im Gegenteil.
Alles in dieser Stadt ist gegen das Schöpferische und wird auch das Gegenteil immer mehr und mit immer größerer Vehemenz behauptet. Die Heuchelei ist ihr Fundament und ihre größte Leidenschaft ist die Geistlosigkeit. Und wo sich in ihr Fantasie auch nur zeigt, wird sie ausgerottet. Salzburg ist eine perfide Fassade, auf welche die Welt ununterbrochen ihre Verlogenheit malt und hinter der das Schöpferische verkümmern und verkommen und absterben muss.
Meine Heimatstadt ist in Wirklichkeit eine Todeskrankheit, in welche ihre Bewohner hineingeboren und hineingezogen werden. Und gehen sie nicht in dem entscheidenden Zeitpunkt weg, machen sie direkt oder indirekt früher oder später unter allen diesen entsetzlichen Umständen entweder urplötzlich Selbstmord oder gehen direkt oder indirekt langsam und elendig auf diesem im Grunde durch und durch menschenfeindlichen, architektonisch, erzbischöflich stumpfsinnig, nationalsozialistisch, katholischen Todesboden zugrunde.
Die Stadt ist für den, der sie und ihre Bewohner kennt, ein auf der Oberfläche schöner, aber unter dieser Oberfläche tatsächlich fürchterlicher Friedhof der Fantasien und Wünsche.
In Salzburg, meint er. Wir schweifen später weiter mit Thomas Bernhards kritischem Blick durch österreichische Städte, HR2 der Tag. Der Lockvogel ist sehr attraktiv. Das Zielsubjekt beißt an und lässt sich dadurch zu Äußerungen oder Dingen hinreißen, die es hinterher bereut. Das Muster der Falle für die FPÖ-Politiker ist altbekannt und bewährt. Wer in die sogenannte Romeo-Falle bzw. Venus-Falle geht, klebt dort bestenfalls emotional so fest, dass nicht nur Milch und Honig, sondern auch Informationen fließen. Sie denken jetzt vielleicht an Fiktion bei James Bond. Dabei müssen wir nur in die Realität und die deutsch-deutsche Geschichte blicken. Auch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR gab dezidiert Aufträge für sogenannte Romeos, also Männer, die sich an Frauen heranmachen sollten, um an interessante Informationen zu kommen.
Den Willen der weiblichen Zielperson zu manipulieren, erfordert nicht nur den Einsatz sexueller Intimität, sondern auch die Kontrolle der Ratio mit dem Ziel, postkoitaler Beeinflussung zwecks Informationsgewinnung.
Eine Szene aus dem ZDF-Dreiteiler »Der gleiche Himmel«. In der Serie geht es um eine fiktive Geschichte einer ganz realen Spionagemethode der DDR, den Romeo-Agenten. Tatsächlich wurden vom Ministerium für Staatssicherheit der DDR gezielt junge, attraktive Männer ausgebildet, um im Westen an Frauen heranzukommen, die beispielsweise als Sekretärinnen oder Vorzimmerdamen in Ministerien der Bundesrepublik arbeiteten. Zuvor wurden die Zielpersonen ausspioniert. Vorlieben, Wünsche, Einstellungen, all das musste analysiert werden, um den perfekten Partner auszuwählen, der die alleinstehenden Damen verführen und dann im Idealfall zu einer Spionin der DDR machen sollte. Marianne Wichert-Quairin hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Und sie erklärt in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, was bei der Ausbildung der Romeo-Agenten besonders wichtig war.
Man hat praktisch ein Psychogramm von dieser Frau angefertigt, man wusste alles über sie. Und dieser Romeo kam mit dem Wissen zu dieser Frau, wenn sie in einer besonders prekären Situation war. Der Freund hatte sie verlassen, die Mutter war gestorben oder sie hatte sonstige Probleme oder sie kam im Beruf nicht weiter. Und dann kam der Supermann und dann konnte er sie packen.
Dabei waren die DDR-Romeos durchaus erfolgreich. 1979 wurden innerhalb weniger Wochen gleich 6 Sekretärinnen aus Bonn enttarnt. Wie viele erfolgreiche Verführungen es insgesamt gab, das bleibt unklar. Um die 20 Fälle sind auf jeden Fall bekannt. Gabriele Gast war so ein Fall. Als Politikstudentin schrieb sie an ihrer Doktorarbeit über Frauen in der DDR, ging dort auf Recherchereise und wurde vom Stasi-Mitarbeiter Karl-Heinz Schneider angesprochen, in den sie sich gleich verliebte.
Ein Mann, der sehr verständnisvoll reagierte, sich sehr interessierte für mein Studium und für meine Pläne, die ich hatte. Wir haben sehr viel politisch natürlich diskutiert. Das war für mich damals einfach ein ganz, ganz wichtiger Gesprächspunkt.
Gast wurde vor die Wahl gestellt. Entweder sie spioniert für die Stasi oder die Beziehung muss enden.
Sie müssen sozusagen sich zwischen Teufel und Beelzebub entscheiden. Und das löst ganz starke innere Konflikte aus. Auf der einen Seite sollen sie etwas tun, was strafbewehrt ist. Auf der anderen Seite heißt es, du kannst ihn nicht wiedersehen, muss die Beziehung abbrechen.
Gabriele Gast entschied sich für die vermeintliche Liebe. Unter dem Decknamen Gisela Leinfelder stieg sie beim Bundesnachrichtendienst ein und bis zur Regierungsdirektorin auf. 1990 wurde sie enttarnt und für ihre Spionagetätigkeiten zu 6 Jahren und 9 Monate Haft verurteilt. Verliebt, verlobt, verurteilt. Gabriele Gast hat dieses Kapitel ihres Lebens mittlerweile aufgearbeitet und ein Buch darüber geschrieben. Aber nicht alle Frauen konnten als Opfer der Romeo-Agenten so souverän mit ihrem Schicksal umgehen. Es gibt viele Beispiele, in denen die Frauen regelrecht kaputt gingen. Leonore Sütterlin beispielsweise. 1969 erhängte sie sich 4 Tage nach ihrer Verhaftung. Angeblich hatte sie erst dann erfahren, dass ihr Mann ein Spion für die DDR war und die Liebe nur vorgegaukelt hatte.
Katharina Wilhelm über die altbewährte Geheimdienstmethode Romeo-Falle in den deutsch-deutschen Beziehungen. Professor Jonas Grutzpalk, Sozial- und Politikwissenschaftler und Polizeiausbilder und ehemaliger Referent beim Verfassungsschutz im brandenburgischen Innenministerium. Herr Grutzpalk, wenn der Geheimdienst mit Fallen und Lockvögeln arbeitet, dann denkt man ja, wie gehört, zuerst mal, es geht um Informationen. Kann es denn aber auch bei Ermittlungen, vielleicht auch bei polizeilichen Ermittlungen, mal auch darum gehen, herauszufinden, was ist das für jemand? Ist der standfest? Kann man sich auf den verlassen? Wie leicht erliegt er Verlockungen?
Wäre naheliegend. Das ist ein interessanter Gedanke, da quasi das Personal ab und zu mal auf zu testen. Das kennt man ja von Lehrern, die dann was falsch an die Tafel schreiben und dann sagen sie hinterher, sie hätten das gemacht, um zu gucken, ob die Schüler auch alle aufpassen. Das lässt sich sicherlich denken. Ich wüsste da aus der Praxis allerdings nichts, dass man quasi seinen eigenen Betrieb einmal durchrüttelt, um zu gucken, ob noch alle auf Linie sind. Das gibt's in Filmen, ne, gerade so Agentenfilme, da hat man ja oft so dieses, ja, Maulwurf, der aufgedeckt werden muss und dann wird quasi der gesamte Betrieb einmal auf links gedreht, um den zu finden und am Ende stellt sich raus, es sind alles Maulwürfe. Ich wüsste jetzt nichts aus der realen Praxis, wo sowas wichtig ist.
Na, in polizeilichen Ermittlungen wird es ja zum Beispiel bei Drogendealern oder sowas schon eingesetzt, dass man versucht, Fallen zu stellen, ne?
Natürlich, es gibt die Möglichkeit, Testankäufe zum Beispiel zu machen, um eben zu schauen, ob jemand darauf anbeißt. Auch insbesondere im Bereich so Kinderpornografie ist das ja in letzter Zeit auch sehr umstritten gewesen, inwieweit die Polizei dann auch in der Lage sein muss, quasi Ware auch anzubieten, um sich als realistischer Tausch- und Handelspartner im Internet auch anbieten zu können. Ja klar, das gibt's.
Also da kommen Ermittlungen eigentlich ohne Fallen nicht aus und auch Nachrichtendienste kommen nicht ohne V-Männer aus.
Das ist richtig. Also man muss, ja, wie soll man sagen, mit ganz ehrlichen und sauberen Karten spielen kann man da tatsächlich nicht, wie in so vielen Bereichen im Leben. Die Strafprozessordnung ist da ziemlich eindeutig, die sagt, dass die Freiheit der Willensentscheidung noch gegeben sein muss. Also, dass man jemanden nicht so aufs Glatteis führt, dass er das gar nicht gewollt haben kann. Kann ja durchaus passieren, dass sie noch nie an Drogen gedacht hat und plötzlich schlägt ihnen jemand vor, ich verkaufe ihnen Drogen zum Weiterverkauf und sie sagen, boah, das ist dermaßen toll, das Angebot, da kann man gar nicht ausschlagen und Moderatorin, das hänge ich jetzt an den Nagel, ich werde jetzt reich damit. Und wenn man ihnen so ein Angebot unterbreitet, wo man quasi ihre Willensentschließung verdreht, ja, dann ist das etwas, wo die Strafprozessordnung eindeutig sagt, das gilt nicht, das können wir nicht gelten lassen.
Dann wäre aber doch auch deutlich geworden, dass ich leicht zu verführen bin, wenn ich das mache. Also dieser Persönlichkeitstest hätte dann da drin gesteckt.
Der Persönlichkeitstest hätte dann da drin gesteckt, aber da ist eben die Rechtsordnung bei uns sehr, sehr eindeutig, dass sie halt wirklich sagt, die Persönlichkeit darf nicht verdreht werden. Selbst wenn wir alle wissen, wie leicht Persönlichkeiten verdrehbar sind, das wissen wir alle von uns selbst, ne? Wir machen gerade Diät und dann müssen wir doch ein kleines Eis essen. Also dass natürlich Persönlichkeit in Wirklichkeit und Willensentscheidung beeinflussbar sind, weiß jeder, aber da muss man eben, da ist eine Grenze trotzdem gesetzt, dass man sagt, also wenn jemand etwas nicht getan hätte von sich aus, dann darf man es auch nicht provozieren.
Jetzt haben wir ja noch nicht wirklich viele Erkenntnisse, was dieses Video angeht, Herr Grutzpalk, aber mit Ihrem Sachverstand, wenn Sie sehen und hören, da sind 6 Kameras im Einsatz gewesen, man versteht den Ton, so richtig unprofessionell klingt das nicht.
Das klingt super professionell. Das ist total beeindruckend, wenn man das vergleicht mit anderen Beweisaufnahmemitteln, die mitunter vor Gericht sichtbar werden, wo Aufnahmen total schlecht verständlich sind, wo Bilder verwackelt sind und alles Mögliche. Und hier hat man ja eine unglaubliche Qualität. Und auch das Vorfeld, was da aufbereitet wurde, mit den teuren Autos, die dort geparkt wurden vor dem Haus, das ist schon beeindruckend, also welche Mühe da drin steckt und das hat auch keiner alleine gemacht. Also da ist ein Team an Leuten ist da dran gewesen und da fragt man sich natürlich schon, das wirft ja auch Kosten auf, wer hat diese Kosten gedeckt und man konnte ja auch nicht erwarten, dass so ein glasklares Ergebnis dabei rauskommt. Also die Leute, die das aufgebaut haben, sind ja auch ein gewisses Risiko eingegangen, dass es gar nicht besonders viel ergibt, also dass der Strache einfach sagt, danke für die Einladung, ich trinke jetzt mal ein Gläschen Wodka, dann fahre ich wieder nach Hause. Das hätte ja auch passieren können. Also insofern muss man da schon tatsächlich sagen, da steckt schon viel Mühe und Geduld da drin, wo ich aber keinen Fingerzeig geben könnte, in welche Richtung das geht. Also ich würde mal sagen, so Medienvertreter sind es dann eher nicht, weil dafür ist es, glaube ich, schlicht und ergreifend einfach zu teuer, das ganze Unterfangen. Es gab ja auch schon das Gemunkel, dass da auch schon ein Geheimdienst selber dahinter stecken könnte. Würde ich mich jetzt nicht unbedingt anschließen, weil ich da auch nicht so genau sehen könnte, wofür die das dann brauchen könnten. Aber wissen tue ich es tatsächlich nicht. Am Ende war es ein Privatanbieter, der das einfach mal auf gut Glück gemacht hat. Das würde ich mich auch nicht wundern.
Jetzt ist da einfach gefilmt worden, jetzt sind diese Bilder öffentlich im Netz, nicht der komplette Film, aber doch wichtige Ausschnitte. Das ist ja was normalerweise nicht geht. Allein schon für Überwachungen muss es ein berechtigtes Interesse geben, erst recht in privaten Räumen. Und dann darf auch nicht jeder alles online stellen. Wie dehnbar sind denn diese rechtlichen Grenzen beim Fallenstellen, wenn Sie jetzt sagen, als Ermittler, als Geheimdienst, als Polizei, das müssen wir jetzt rausfinden?
Das ist auch ein großes Ringen. Die Strafprozessordnung sieht da mit dem Begriff der Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung einen Rahmen abgesteckt. Da kann man dann immer wieder drüber streiten, wie weit dieses Feld dann geht. Was letztlich die Gerichte haben wollen, ist, dass mit den Beweisen, die aufgeworfen werden durch eine Falle, die gestellt wird, hinreichend Material zusammenkommt, dass man tatsächlich Lasten auch verurteilen kann. Also da muss ein Gericht sich bei wohlfühlen können. Und das ist immer noch so der Maßstab bei uns, so dass man so sagt, es reicht nicht aus, dass es nur zum Beispiel aus den Unterlagen einer Falle heraus sich eine Anschuldigung ergibt, sondern man müsste schon im Vorfeld darüber Material gesammelt haben und noch mehr Material haben, was das quasi ergänzt. Das wären so eine Anforderung, die sich normalerweise eigentlich hier richtig ergeben.
Die Falle wird gebraucht in Ermittlungszusammenhängen. Professor Jonas Grutzpalk, ehemalig Referent beim Verfassungsschutz in Brandenburg und Polizeiausbilder, vielen Dank. Bisher gibt es nur Spekulationen. Wer steckt hinter dem Video? Journalisten, politische Feinde der FPÖ oder deren Berater? Auch Kurz oder Putin tauchten in Mutmaßungen auf. Oder aber war es das Zentrum für politische Schönheit? Die Aktivistengruppe hatte unter anderem vor Björn Höckes Haus ein Holocaust-Mahnmal aufgebaut. Sie erinnern sich vielleicht. Trotzdem wird es für unwahrscheinlich gehalten, dass diese Gruppe dahinter steckt. Unter anderem, da dieses Künstlerkollektiv noch nie Geld gefordert hat bei seinen Aktionen, was bei dem Strache-Video in Österreich aber passiert ist. Es gab schon staatsanwaltliche Ermittlungen gegen die Aktionskünstler wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Ermittlungen wurden aber im April eingestellt. Wie das Zentrum für politische Schönheit noch arbeitet, das erklärt Mariska Lief am Beispiel der Website Soko Chemnitz, ein Honigtopf für Rechtsextremisten.
Wie lockt man den Bären in die Falle? Mit Honig. Im Dezember letzten Jahres begaben sich die Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit auf eine klebrige Spurensuche. Gejagt wurden rechtsradikale Netzwerke in Deutschland. Auf der Website Soko Chemnitz wurden Fotos und Steckbriefe von vermeintlich 1500 Rechtsextremen ausgestellt. Konkret von Teilnehmern der Demonstrationen in Chemnitz, bei denen auch Hitlergrüße gezeigt wurden. Nutzer wurden aufgerufen, die mutmaßlichen Neonazis zu identifizieren und sie bei deren Arbeitgebern anzuschwärzen. Die Begründung?
Wir können das, was sich in Chemnitz gezeigt hat, weder der Politik noch allein den Strafverfolgungsbehörden überlassen. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, Entnazifizierung, und wir müssen alle selber aktiv in diesen Prozess jetzt eintreten.
So Philipp Bruch, künstlerischer Leiter des Zentrums für politische Schönheit. Die Aktion war ein Skandal. Von Denunziation war die Rede. Die Süddeutsche Zeitung titelte sogar, diese Aktion fördere den Hass. Doch der vermeintliche Online-Pranger war ein Fake, eine böse Falle. Denn die Webseite war nur ein Lockmittel für Rechtsextreme, ein Honeypot. Über eine eigentlich unscheinbare Suchfunktion gaben diese ihren Namen oder den Namen ihrer Freunde an. Philipp Bruch erklärt wieso.
Unser Eins geht auf so eine Webseite. Wenn wir die Suchfunktion finden, dann geben wir vielleicht noch Höcke ein oder einen der anderen AfD-Promis, von dem man aus der Berichterstattung gelesen hat, dass sie da waren. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das andere Spektrum, das nicht-demokratische, das antidemokratische Spektrum in diesem Land, mit dieser Seite ganz anders umgegangen ist und dort für, sagen wir mal, Verweildauern auch gesorgt hat, die jeden Werbetreibenden das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen würden.
Die Suchdaten wurden gespeichert. Je öfter ein Name gesucht wurde, desto verdächtiger wurde dieser. Analysiert wurde auch, welche Namen gemeinsam auftauchten und in welcher Beziehung sie standen. Mit Hilfe von Open Source Intelligence konnten die Aktivisten so ein Bild von einem Netzwerk zeichnen.
Wir haben bis zu 25.000 Profile anlegen können, natürlich anonymisiert, DSGVO-konform, die uns vielleicht Aufschluss geben könnten über rechtsextreme Netzwerke in dieser Bundesrepublik.
Das Zentrum für politische Schönheit übergab sämtliche Daten an die Polizei Sachsen, an das Bundesinnenministerium und das Berliner LKA. Ermittlungen laufen.
Das Zentrum für politische Schönheit stellt Fallen auf. Diese Falle war für Rechtsextremisten konzipiert, Mariska Lief berichtete. Vorsicht Falle, ein Blick in die Grube der Tag in HR2 Kultur. Thomas Bernhard führt uns jetzt nach Wien, wieder mit bösem Blick.
Eine wie alte und leblose Stadt, ein wie großer von ganz Europa und von der ganzen Welt allein und liegen gelassener Friedhof ist Wien, dachten wir. Was für ein riesiger Friedhof zerbröckelnder und vermodernder Kuriositäten.
Dieses Wien ist ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Kunstmühle. Tatsächlich ist es die größte Kunstmühle der Welt, in welcher Jahr aus Jahr ein die Künste und die Künstler zermahlen und zermalmt werden.
Lange Zeit hatte ich gedacht, Wien ist meine Stadt, sogar, dass es mir Heimat ist. Aber jetzt muss ich doch sagen, ich bin doch nicht in einer von den Pseudosozialisten bis an den Rand mit ihrem Unrat angefüllten Kloake zu Hause.
Wien ist eine fürchterliche Genie-Vernichtungsmaschine, dachte ich auf dem Ohrensessel. Eine entsetzliche Talente-Zertrümmerungsanstalt.
Die Stadt Wien ist eine einzige, stumpfsinnige Niederträchtigkeit.
Seit 30 Jahren dasselbe Bild. Dieselben Menschen, dieselben Stumpfsinnigkeiten, dieselben Infamien, Niederträchtigkeiten, Verlogenheiten.
Wien, noch einmal der böse Blick auf Österreich von Thomas Bernhard. Graz folgt später. Im Moment ist der Blick in Österreich von vielen angewidert, zeigt das Skandalvideo schon in den kleinen öffentlich sichtbaren Ausschnitten Abgründe der Selbstherrlichkeit eines Politikers. Heinz-Christian Strache ist seit der Veröffentlichung des Skandalvideos aus Ibiza aus seiner eigenen Sicht vor allem Opfer. Jetzt kündigt er auf Facebook an, wir werden die Hintermänner des kriminellen Videos und Dirty Campaignings aus dem Ausland gegen meine Person ausfindig machen und meine Unschuld beweisen, dafür kämpfe ich. Bis Freitag war er Vizekanzler der rechtskonservativen Regierung in Österreich. Heinz-Christian Strache war aber auch, bevor er 2017 in die Regierung eintrat, kein unbeschriebenes Blatt. Serdjan Govedarica über das, was schon vor Straches politischem Aufstieg bekannt war über ihn.
Ich bin HC, ein Volksvertreter, vielleicht sogar Überzeugungstäter. Hier traut sich keiner, die Wahrheit zu sagen. Darum du sich, bitte darf ich's wagen.
Heinz-Christian Strache, den alle nur HC nennen, als Rapper in einem Wahlkampfvideo 2006. Schon damals ist seine Botschaft klar. Hier tritt einer an, der sich traut, die Dinge beim Namen zu nennen. Leise Töne sind Straches Sache nicht.
Was ist ein Minarett? Das ist eben für einen Islamisten ein Siegeszeichen über die Ungläubigen, ein Siegeszeichen gegenüber der Freiheit.
HC Strache kommt 1969 im Zentrum Wiens auf die Welt. Er wächst vaterlos auf, ist zeitweise auf einem Internat, besucht dann die Handelsschule und schließt eine Lehre als Zahntechniker ab. In dieser Zeit gleitet er ins rechtsextreme Milieu ab, wird Mitglied einer deutschnationalen Verbindung samt Säbelduellen und militantem Auftreten. Straches rechtsextreme Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. 2007 tauchen Fotos auf, die ihn bei Wehrsportübungen mit deutschen Neonazis zeigen. Auch Verbindungen zur verbotenen deutschen Wikingjugend und der NPD sind ihm in dieser Zeit nachzuweisen. Strache distanziert sich von diesen Kontakten, erklärt sie zur Jugendsünde.
Ich war damals ein junger, dummer, vielleicht auch blöder Bub und ein verspielter Bub. Und ich kann Ihnen versichern, ich habe, was meine demokratische Gesinnung und Einstellung betrifft, eine sehr, sehr klare Haltung. Ich bin ein aufrechter Demokrat und ich habe nichts mit einer NS-Ideologie zu tun.
Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger Vom renommierten Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands hält wenig davon, Strache immer wieder mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren.
Was mir viel maßgeblicher erscheint, sind eben die Positionen, die er heute vertritt. An denen ist sicher nichts Neonazistisches, aber sehr wohl genug, dass es erlaubt, die FPÖ unter Strache als rechtsextrem einzuordnen.
Strache tritt mit 21 in die FPÖ ein, gilt in der Partei lange Zeit als Nachwuchshoffnung. Sein Mentor ist Jörg Haider, der Vater des österreichischen Rechtspopulismus. 2005 kommt Straches große Stunde. Mit 36 Jahren übernimmt er nach dem Parteiaustritt Haiders die Führung der FPÖ und bringt die damals zerstrittene Partei wieder auf Erfolgskurs. Straches Erfolgsrezept: klare Feindbilder und das ständige Spiel mit der Provokation.
Daheim statt Islam. Österreich zuerst.
Sie haben die Wahl. HC Strache, FPÖ.
2015, als die genuinen FPÖ-Themen Migration und Flüchtlinge den öffentlichen Diskurs in Österreich beherrschen, erlebt Strache mit seiner FPÖ einen Höhenflug. Zeitweise führt er in den Umfragen und darf auch auf den Einzug ins Kanzleramt hoffen. Er schafft es sogar auf die Titelseite der New York Times. Im Wahlkampf 2017 setzt er virtuos die sozialen Netzwerke ein und kann plötzlich auch leise und staatsmännisch.
Wenn wir heute unsere liberale Demokratie schätzen, dann müssen wir auch bereit sein, unsere liberale Demokratie, aber auch unsere Freiheit zu schützen.
Er ist unser Mann, der uns noch retten kann.
Das alles wusste man also schon lange über Heinz Christian Strache. Professor Harald Welzer, Zukunftsforscher und Professor für Transformationsdesign an der Uni Flensburg. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Jetzt haben wir also noch mehr Einblicke in Straches Denken durch die Falle und das Video. Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen appelliert jetzt heute, wir brauchen einen Neuaufbau des Vertrauens, denn das Vertrauen der Wähler ist erschüttert. Wird diese Erschütterung bei der FPÖ verortet bleiben oder schadet sie doch dem Ansehen der Politiker oder der Politik allgemein?
Naja, ich glaube, bei diesem Fall wird ja etwas offenbar, nämlich, dass es hochgradig gefährlich ist, wie der Kanzler Kurz das gemacht hat, eben mit diesen Leuten eine Regierung zu bilden. Diese Verlockung gibt es ja in unterschiedlicher Ausprägung in den vergangenen Jahren überall dort, wo diese neurechten Parteien stark werden. Und man sieht an dem Fall einfach, dass sozusagen von der politischen Couleur, von den Zielen staatsfeindlich, gesellschaftsfeindlich, demokratiefeindlich ist. Und wenn man damit spielt, aus Machtkalkülen oder sowas, dann begibt man sich auf die andere Seite der Demokratie. Und das kann man in dem Fall sehen. Und insofern ist es fahrlässig auch in Bezug auf Systemvertrauen, weil eigentlich sollte man ja den Politikern von der bürgerlichen Seite her eben eines zutrauen, nämlich völlig loyal zu dem liberalen Rechtsstaat zu stehen. Und in dem Moment, wo man mit dem solcher Personen spielt, begibt man sich auf die andere Seite.
Jetzt ist ja aber ausgerechnet das rechtspopulistische Parteienspektrum, auch die AfD, die mit starken Sprüchen gegen die sogenannten politischen Eliten wettert, nach wie vor an der Seite der FPÖ, auch wenn im Video eine dubiose Parteispendenpraxis zur Sprache kommt, der Missbrauch eines öffentlichen Amtes zugunsten der eigenen Partei in Aussicht gestellt wird. Also da sind doch absurde Verbindungen da.
Naja, aber das spricht ja für sich. Also wenn man selbst an dieser Stelle noch gewissermaßen treu zu der Schwesterpartei in Österreich steht und sich dann auch mit den Personen solidarisiert oder sowas, dann braucht man das ja gar nicht weiter zu kommentieren. Aber das ist ja genau der Punkt. Was im Kern hier deutlich wird, und zwar auf der Ebene der Ästhetik, also was ist das für eine Szenerie gewesen, die sich dort zeigt. Und wenn man die dann kontrastiert mit dem Anzugträger Strache und mit den Aussagen, die jetzt eben ja auch kamen, plötzlich das Staatstragende, dann weiß man zum Beispiel, dass alle diese Distanzierungen von den Rechtsextremen oder von den Antidemokraten genauso viel wert sind wie sozusagen das Theaterspiel, wir spielen jetzt Demokratie. Und ich glaube, insofern ist ja dieser Skandal gar nicht auf Österreich beschränkt, sondern gibt einfach einen klaren Eindruck davon, worum es dann politisch diesen Leuten eigentlich geht. Und das ist das Gegenteil von dem, worum es eigentlich Vertretern des demokratischen Rechtsstaates geht.
Jetzt kann es ja eigentlich zwei verschiedene Wirkungen haben, Herr Welzer. Das eine ist, dass ich sage, das Misstrauen steigt. Politiker werden überall gefilmt, machen schlimme Dinge. Jetzt glaube ich gar niemanden mehr. Oder umgekehrt könnte man sagen, ich vertraue wem auch immer in dem Fall, weiß man ja nicht, wer dahinter steckt, aber ich vertraue auch Journalisten oder dem Zentrum für politische Schönheit, von dem wir vorhin schon gehört haben, dass da schon aufgedeckt wird, dass hingeguckt wird, dass angeprangert und kontrolliert wird. Was ist für Sie die Schlussfolgerung? Vertrauen oder Misstrauen?
Naja, die Schlussfolgerung für mich wäre tatsächlich, wir haben halt in den letzten Jahren ein Abrutschen der politischen Kommunikation gehabt und eben zum Teil auch durch Vertreter der konservativen Parteien, die immer darauf geguckt haben, dass man den Rechten keine Wählerstimmen überlässt und dann selber sich nach rechts bewegt. Da wissen wir jetzt, das ist der totale Fehler. Und Systemvertrauen und Systemzustimmung stellen wir ja her, indem wir tatsächlich unsere Gesellschaft als ein begrüßenswertes, als ein förderungswertes, als ein entwicklungsfähiges Projekt, an dem alle, und zwar unterschiedslos alle Gesellschaftsmitglieder teilhaben können. Das ist die Idee der liberalen demokratischen Gesellschaft. Und wir müssen wieder klarkriegen, dass das nicht etwas ist, was Eliten unter sich aushandeln, sondern dass es ein Projekt ist, was auf Zusammenhalt und Gemeinsamkeit zielt. Die einfachste Formel dafür ist, jeder in dieser Gesellschaft muss das Gefühl haben, dass er Teil von etwas ist, von dem die anderen auch ein Teil sind. Und das ist wirklich die Aufgabe, durch politische Ziele, durch Herstellung von Gemeinsamkeit, von Integration über Dinge, die man jetzt bitteschön auf den Weg bringt, solchen Systemzusammenhalt wieder zu erzeugen. Und der ist sträflich vernachlässigt worden, indem man sozusagen auf Minderheiten geguckt hat, indem man Hetze und Hass zugelassen hat. Hat die CSU fahrlässigerweise im letzten Sommer gemacht hat und so weiter. Und das zerstört Zusammenhalt und das ist demokratiefeindlich. Also muss es jetzt nach diesem Schock wirklich in die andere Richtung gehen und das kann man auch herstellen.
Sie versuchen ja in Ihrem neuen Buch radikal auch positiv zu denken und daran zu glauben, dass man das wiederherstellen kann und sprechen da von Bausteinen, die das Fundament bilden für eine moderne Gesellschaft. Ist Vertrauen auf jeden Fall auch so ein Baustein für die Demokratie?
Also Vertrauen ist, glaube ich, die Zentralkategorie für Demokratie. Man muss darauf vertrauen, dass diese Gesellschaft einem nicht schadet und dass sie zusammen mit den anderen für einen da ist. Eine andere zentrale Kategorie ist zum Beispiel Solidarität. Dass man auch das Gefühl hat, in dieser Gesellschaft wird niemand fallen gelassen. Selbst in Krisensituationen oder sowas rutscht man nicht durch die Netze. Und es gibt ein gesellschaftliches Klima, das ist ja eigentlich meine zentrale und für viele Leute verwirrende Idee bei dem Buch, dass es ja eigentlich bei unserer Form von Gesellschaft um die Herstellung einer freundlichen Gesellschaft geht, wo Menschen sich nichts tun gegenseitig und wo es ein gesellschaftliches Klima gibt, eben wie ich schon gesagt habe, von dem man sich als ein integriertes Teil fühlen kann. Und da muss man sagen, da waren wir natürlich in der Bundesrepublik auch schon mal weiter. Das war schon mal verbreiteter, dieses Gefühl, als es jetzt heute eben durch diese sozialen Netzwerke, durch das Aufkommen der neuen Rechten und durch viele andere Faktoren geworden ist. Da muss man wieder hin.
Harald Welzer, vielen Dank. Das neueste Buch von Harald Welzer heißt Alles könnte anders sein, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Und jetzt noch einmal Thomas Bernhard, der österreichische Schriftsteller, der wenig übrig hat für die Städte seines Heimatlandes, auch nicht für Graz.
In Graz leben nur Alte und Dumme, hat der Professor immer gesagt. In Graz ist nur der Stumpfsinn zu Hause. Ich verstehe nicht, dass es Leute gibt, die von Graz begeistert sind.
Wo hätte ich in Graz hingehen sollen? Mir war in Graz immer langweilig. In Graz muss niemand gewesen sein.
In Graz habe ich nie Luft bekommen. Die schlechteste Luft ist in Graz. Die Leute behaupten immer in Linz, aber die schlechteste Luft ist in Graz.
Und das war noch einmal Thomas Bernhard und das war der Tag für heute. Vorsicht, Falle hieß es heute bei uns. Die Falle für die FPÖ wurde schon im Juli 2017 aufgestellt, schnappte zu und jetzt wurden die FPÖ-Politiker an den Pranger gestellt. Koalition geplatzt, Neuwahlen, diese Folgen der Falle stehen schon fest. Am nächsten Montag soll noch dazu ein Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz dazukommen. Ende offen. Fallen stellen kann schwerwiegende Folgen haben. Ja, und das war der Tag. Unsere Sendung zum Nachhören finden Sie unter hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.